Ich lese uns heute aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte noch einmal die Verse 21 bis 26 und heute gehen wir tiefer und mehr darauf ein. So muss nun einer unter diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ist aus- und eingegangen, von der Taufe des Johannes an bis auf den Tag, da er von uns genommen ist, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei, Josef, genannt Barsabas, mit dem Zunamen Just und Matthias, beteten und sprachen, Herr aller Herzen, Kündiger, zeige an, welchen du erwählt hast unter diesen Zweien, dass einer empfange diesen Dienst und Apostelamt, der von Judas abgewichen ist, dass er hinginge an seinen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er war zugeordnet zu den 11 Aposteln. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Jesus Christus gesagt hat, die Jünger, die Apostel und die Gläubigen, die dazu sich gesellten, sollen in Jerusalem bleiben und auf die Verheißung des himmlischen Vaters warten. Das ist die Verheißung, dass alle, die an Jesus glauben, den Heiligen Geist kriegen. Das ist ja so wichtig, den Heiligen Geist zu bekommen. Manchmal muss man direkt die Frage auch solchen, die sich Christen nennen, stellen, hast du den Heiligen Geist empfangen? Das musst du ja wissen. Denn erst wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, weißt du auch den Weg für dich. Durch die Zeit vorher vermutest du nur, was sein könnte. Spekulierst du vielleicht über irgendwelche biblischen Aussagen, aber du weißt gar nicht, was es für dich bedeutet. Denn der Heilige Geist, er erklärt, so wie es Jesus sagt in Johannes 16, was der Weg des Einzelnen ist in dieser Zeit und was Jesus für den Einzelnen geworden ist. Deswegen, wir lesen ja nicht die Bibel, um nur an Erkenntnissen reich zu werden, sondern wir lesen sie deshalb, weil Gott daraus zu uns redet, ganz persönlich. Wir verstehen vieles nicht, aber das, was wir verstehen sollen, erklärt uns der Heilige Geist. Aber wo der Heilige Geist nicht ist, bleibt alles noch etwas dunkel. Und da sollten die Jünger in Erwartung stehen, jeder sollte den Geist des Vaters bekommen, dass das geschieht, was im Propheten gesagt ist, niemand soll sagen, Bruder, erkenne den Herrn, sondern jeder erkennt ihn für sich selbst. Er braucht keine weitere Lehre mehr, um Jesus zu erkennen. Oder wie es Johannes in seinem Brief schreibt, ihr wisst ja alles, die ihr den Heiligen Geist bekommen habt. Ihr braucht gar nicht, dass man euch lehrt. Denn ihr habt ja die Lehre im Heiligen Geist. Und darauf sollten sie also warten. Sie wussten nicht, wie viele Tage das ausmachen würde. Wir wissen es im Nachhinein, dass es 10 Tage waren. Aber während der Zeit waren sie im Gebet. Im Gebet, das ihr Herz zubereiten sollte für den Empfang der Verheißung des Vaters. Und weil sie im Gebet waren, wurden sie auch innerlich zu etwas geführt, was Gott immer sucht. Er sucht Neuordnung, er sucht in unserem Leben auch etwas komplett zu machen, in Ordnung zu bringen. Und hier war ja eine Unordnung entstanden. Die Unordnung lag darin, dass es nicht mehr 12 Apostel waren, es waren nur noch 11. Aber um einen Schritt weiter zu gehen, die Verheißung des Vaters zu empfangen, musste diese Neuordnung stattfinden. Es mussten wieder 12 sein. Alles bereitet Gott immer vor auf den jeweiligen heilsgeschichtlichen Abschnitt. Und erst wenn die Vorbereitung komplett ist, geht er einen Schritt weiter. Das betrifft auch unser ganz persönliches Glaubensleben. Gott bereitet uns zu für das oder auf dem Weg, den wir erkannt haben. Und erst wenn wir ihn gegangen sind, kommt das Nächste. Vorher nicht. Vielleicht bieten wir manchmal um Dinge, die noch gar nicht dran sind, weil wir den Schritt davor noch nicht getan haben. Wir müssen immer erst das tun, was wir wissen. Und wenn wir das getan haben, dann geht der Herr einen Schritt weiter. Vorher nicht. Deswegen müssen wir gar nicht immer so weit weg für unser Leben denken, sondern im Jetzt, im Heute. Was ist heute dran? Das will ich tun. Im Namen Jesu. Mehr nicht. Und wenn ich das getan habe, wird der Herr mich auch in den morgigen Tag führen. Also um für Jesus Christus unterwegs zu sein, eine erweckte Gemeinde sein zu können, geführt durch den Heiligen Geist, muss also auch die Willigkeit zur Neuordnung vorhanden sein. Eine Neuordnung aller Verhältnisse müssen geregelt werden können. Dazu muss ein Ja sein. Die wartende Jüngerschar auf dem Zionsberg wurde innerlich so geführt, gleichsam auf diese Vollständigkeit hinzuarbeiten, denn das war ja nicht ein Impuls, den sie einfach rationell für sich herausgefunden haben. Ach, wir sind ja bloß noch 11, ach, da müsste doch ein 12. dabei sein. Sie waren immerhin 120, die da zusammen waren. Aber aufgrund des Gebetes wurden sie so geführt, wir müssen zu dieser Vollständigkeit kommen. Judas ist rausgefallen. Aber Jesus hatte doch 12 erwählt. Er hat nicht nur 11 erwählt. Er hat auch nicht 13 erwählt, sondern 12. Also muss das einen Sinn haben und wir müssen doch 12 sein. Judas ist ja rausgefallen, weil seine Herzensgebundenheit an die irdischen Dinge war. Jesus sagte nicht umsonst, dass er geizig ist, dass er geldsüchtig ist. Er wollte Jesus dienen im Blick auf gute materielle Werdegänge. Und dadurch hat er seine Berufung verlassen. Er nutzte dieses Vorrecht, dass er nämlich als Jünger berufen worden ist, nicht in richtiger Weise, sondern diese Position machte er sich zunutze, um möglichst ein besseres irdisches Leben führen zu können. Für sich persönlich, aber vielleicht auch im Blick auf das materielle Leben des Volkes Israel, frei zu werden von der Besatzungsmacht. Das war sein ganzes Ansinnen. Und das kann ja manchmal auch bei uns so passieren, dass wir vielleicht den Glauben an Jesus Christus zweckentfremden, indem wir unsere Gebete nur dafür brauchen, damit es uns auf dieser Erde besser geht und gut geht. Das ist nicht das erste Anliegen, was Gott hat. Er sagt, das fällt euch zu, das ist so nebenbei. Das Eigentliche ist, dass ihr mir dient. Und nicht, dass ihr Ausschau haltet, ob es euch materiell besser gehen könnte in dieser Welt. Herr, schenke mir dies, Herr, mach doch das und da habe ich ein Problem und hier ein Problem und diese Behörde kannst du bewegen. Das interessiert den Herrn gar nicht. Er sagt, folge du mir nach, dann werden wir schon sehen, ob wir uns auch um die anderen Dinge noch kümmern müssen. Vielleicht brauchst du sie gar nicht mehr. Aber wenn ja, dann wollen wir das auch angreifen. So ging es ja auch, ist mir dabei auch eingefallen, der Gemeinde zu Laodicea. Sie hat gar nicht mehr gemerkt, dass sie beschenkt werden muss. Sie glaubte ja, alles zu haben, was nötig ist. Und jetzt dreht sich's nur noch um uns, dass wir hier gut durch die Zeit kommen und so weiter und so fort. Und der Herr sagt, nein, schau dich an, dir fehlt das, was ich dir geben müsste. Und wenn du dich nicht beschenken lassen willst, dann fällst du raus wie der Judas. Der konnte also auch nicht mehr dabei bleiben. Dann will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Zur Berufung gehört auch, sich den Weg weisen zu lassen und das, was man dann vernommen hat, auch im Gehorsam umsetzen zu wollen. Ein Gebet um Wegweisung Gottes ist nicht nütze, wenn die Wegweisung im geistlichen Leben nicht angenommen und umgesetzt werden will. In Johannes 12, Vers 26 sprach der Herr ja vor seiner Kreuzigung: Wer mir dienen will, also das ist schon mal eine Voraussetzung, der folge mir. Das ist der Punkt, den der Herr sucht. Und bleibe bei mir, denn wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Mit anderen Worten, Jesus wollte sagen, ich komme nicht mit dir mit, wo du bist. Oder zu Judas hätte er sagen können, Judas, ich mache mich deinen Gedanken nicht gleich. Du musst mit mir mitkommen, nicht ich mit dir. Das ist auch so wichtig für uns persönlich. Wir dürfen nicht versuchen, Jesus in unser Leben hineinzuziehen, sondern uns in sein Leben ziehen zu lassen. Deswegen sagt der Herr, also wer mir dienen will, der folge mir. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer da bei mir bleibt, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Den, wer bei mir bleibt und mir dient, den wird mein Vater ehren. Also das alles war ja in der Berufung der Apostel mit inbegriffen, aber Judas fiel raus. Merkmale eines Apostels können wir uns Gedanken machen. Um diese Ordnung Gottes in seinem Heilsplan wiederherzustellen, denn 12 bedeutet Ordnung. Das ist der Zahlenwert für Ordnung. Und wir könnten da, ich habe das mal so noch nachgeschlagen, Ordnung, das finden wir in manchen Situationen, die beschrieben werden. Pasedak hat das mal so gesagt, da wird von 12 Jüngern 12 gesprochen. Ist eine Ordnung, 12. 12 Stämme Israels, nicht 13. Engelslegionen, 12 Legionen Engel, ist auch eine Ordnung. Die Grundsteine und Tore Jerusalems sind jeweils 12, nicht 13 oder auch nicht 10. 12. 12 Monate, 12 Tagesstunden zum Beispiel. Und vieles andere können wir da noch mit einreihen. Um diese Ordnung wiederherzustellen, musste also ein 12. Apostel gewählt werden, der bestimmte Voraussetzungen hatte. Da konnte nicht jeder gewählt werden. Ein Apostel hatte bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Er musste nämlich die ganze Zeit des Dienstes Jesu bei ihm gewesen sein, von der Taufe im Jordan an bis zur Himmelfahrt. Ein anderer konnte überhaupt nicht Apostel sein. Hier merken wir also schon mal die Besonderheit. Da waren zwar 120 auf dem Zionsberg und trotzdem konnten nur 12 Apostel sein. Weil Apostel ein herausragendes Amt gewesen ist, das nicht jeder begleiten konnte. Deswegen gab es ja anfänglich auch nur diese 12 und nach denen gab es keine weiteren im gleichen Maß dieser Apostel oder Vollmacht dieser Apostel. Diese 12 hat Jesus berufen. Ein Apostel musste also ein Augenzeuge sein. Wer kein Augenzeuge war, Augenzeuge, was Jesus getan hat, konnte kein Apostel sein. Hieran erkennen wir, dass es ja keine sogenannten neuen Apostel, wie das sich ja manchmal in gewissen religiösen Kreisen so äußert, geben kann. Apostel ist ein Pionieramt gewesen, das heißt eine Ausrüstung zum Anfang der Ausbreitung des Evangeliums. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 15, welche Priorität Jesus setzte für die Jünger in Vers 27. Da heißt es, Vers 26, schon wenn der Tröster kommen wird, also darauf warteten sie ja, der Heilige Geist, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und ihr, jetzt sprach er zu diesen berufenen Aposteln, werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Das ist der Grund. Ihr wart von Anfang bei mir gewesen. Deswegen könnt ihr Apostel sein. Wenn wir in Matthäus 10 zum Beispiel lesen, da hat der Herr nur 12 erwählt. Das wird ganz deutlich gemacht und hat ihnen besondere Vollmachten gegeben. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Seine 12 Jünger. Also wir merken, hier geht es um eine Ordnung, hier geht es um eine Vollständigkeit, die eingehalten werden muss. Bevor ich das dort weiterlese, lese ich mal im Lukas 6, wo es dann auch heißt, Lukas 6, Vers 13. Und da es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte ihrer 12. Erwählte 12. Er erwählte nicht 13, nicht 11, nicht 10 oder mehr, sondern genau 12. Und er gab ihnen Vollmachten, dass sie austrieben, die bösen Geister, und heilten allerlei Seuche und allerlei Krankheit. Und dann werden diese 12 namentlich genannt, aufgezählt, wer dazu gehört. Also, Apostel mussten Augenzeugen sein. Sie waren solche, die besondere Gaben empfangen haben. Zeichen und Wunder konnten sie tun. Zum Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 5 dann, dass allein in Jerusalem, wenn der Schatten des Petrus auf die Kranken fiel, die Kranken gesund wurden. Apostel. Petrus im Übrigen der oberste Apostel. Oder in der Apostelgeschichte 19 in Ephesus, wenn die Kranken die Schweißtücher des Paulus aufgelegt bekamen, wurden sie auch gesund. Oder in Apostelgeschichte 16, wo sie den finsteren Mächten vollmächtig wie Jesus selbst gebieten konnten. Also ein Apostel hatte bestimmte Ausrüstungen. Sie konnten diese Vollmachten zur Ehre Jesu und zur Beweisung der Kraft Gottes des Evangeliums einsetzen. Die Apostel waren auch Herolde für das Königreich Christi unter dem Volk Israel. Matthäus 10 sagte, wir waren gerade schon in Matthäus 10, sagte Jesus, als er die 12 aussandte, die 12, gab er ihnen ein Gebot und sagt, geht nicht auf der Heidenstraße, zieht nicht in der Samariterstätte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Mose und die Propheten haben ja darauf hingewiesen, dass das Königreich Gottes aufbricht. Wann, wussten sie nicht. Aber sie waren jetzt die Apostel, Herolde. Sie konnten diese Botschaft weitergeben, diese Hoffnungsbotschaft zunächst unter dem Volk Israel. Deswegen ging der Apostel Paulus später auch zuerst immer zu den Juden. Immer zu den Juden. Und dann auch zu den Heiden. Die Apostel werden auch, und das ist die herausragende Position, sie werden einst mit Christus richten. Mit Christus richten. Und zwar, wir lesen einmal in Matthäus 19, wo der Herr spricht von der Neuordnung, der Neugeburt des Reiches, dass dann diese 12 Apostel, die er erwählt, mit ihm auf dem Thron sitzen und richten werden. Ich lese es mal. Petrus sagte, wir haben doch alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, also das ist nicht die geistliche, sondern die materielle Wiedergeburt des Reiches, da des Menschensohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israels. Das ist also Amt der Apostel. Darum werden diese Apostel auch auf den Grundsteinen des himmlischen Jerusalems stehen. Wiederum 12. Und auf diesen 12 Aposteln und Propheten, wo Christus der Eckstein ist, wird die Gemeinde errichtet. So steht es in Epheser 2. In Epheser 2, dass diese Gemeinde darauf aufgebaut seid, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und in der Offenbarung 21, Vers 14, lesen wir dann auch von dem himmlischen Jerusalem, wie es gestaltet ist. Ja, ich lese es euch gleich vor. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier merken wir also, es geht tatsächlich um die Forderung, es muss komplett sein, es muss eine Neuordnung sein. Die Apostel haben ein wichtiges Amt. Apostel sind also unwiederholbare Aufgaben und Ämter. Ein zweites, das Gebet um göttliche Offenbarung. Obwohl ja Barsabas und Matthias beide hatten Voraussetzungen zum Apostelamt, denn sie waren die ganze Zeit dabei gewesen, als Jesus anfing zu predigen, als er dann gekreuzigt wurde, als er aufgefahren ist gen Himmel. Beide waren prädestiniert, Apostel zu werden. Aber sie wussten nicht, wer es werden würde. Das Wunderbare hier ist, dass sie bereit waren, sich von Gott so einsetzen zu lassen, wie er es will. Das hat mir auch wieder ganz neu gezeigt, dass Jesus Christus auch uns nach seinen Geschenken her einsetzen will, nicht wie wir das wollen. Er sucht nur die Willigkeit. Sie waren beide willig, sie waren beide prädestiniert. Wer wird nun gewählt? Sie setzten sich einfach dem Willen Gottes aus. Denn niemand, auch wenn in Epheser 4 steht, Vers 11, dass die Ämter unterschiedlich sind, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Missionare. Niemand kann sich solch ein Amt selber aneignen. Niemand kann so ein Amt lernen. Niemand kann es wünschen und sagen, ich will das. Geht gar nicht. Sondern es muss geschenkt werden von Gott. Allein, dass ich gläubig bin, dass ich dabei bin, gibt mir noch nicht das Recht, ein Amt einzunehmen, was ich so gerne hätte. Nebenbei gesagt, hatten wir so viele Missionare, wie rausgesandt worden sind oder wie dort arbeiten in Südamerika, auch vom Mitternachtsruf, so viele sind auch schon wieder nach Hause gekommen, weil manche sich einbildeten, sie sollten Missionare sein. Nach 2 Jahren waren sie wieder zu Hause. Sie konnten nichts. Sie schafften es einfach nicht. Sie konnten mit den Schwierigkeiten nicht umgehen, weil sie nicht die Berufung hatten. Sie hatten wohl die Berufung, Jesus zu folgen, aber nicht unbedingt Missionar zu sein. Deswegen muss das entschieden werden von Gott selbst. Wo die Heilige Schrift nicht eindeutig Vorgaben und Anweisungen für bestimmte Situationen gibt, soll gebetet werden um Erleuchtung. Herr, was willst du, dass ich tun soll? An die Philipper schrieb ja der Apostel Paulus auch, wenn noch irgendetwas ist, was jetzt ihr noch nicht wisst und braucht Erleuchtung, dann betet darum, dass der Herr euch das schenkt. Also hier wird nicht gesagt, dann macht das, was ihr für gut haltet und das günstig ist und was euch Spaß macht, sondern lasst es euch durch den Herrn offenbaren. Das ist sehr wichtig. Denn die Offenbarung des Herrn im Leben des Einzelnen gibt die Garantie, dass man das, was man tut, auch tun kann. Dass es auch richtig, wichtig und fruchtbar ist. Wir lesen ja später dann in Apostelgeschichte 13, auch vor der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas, da heißt es, sie beteten und fasteten. Und dann sonderte der Heilige Geist aus. Er sagte, dieser soll an dem Werk des Herrn da und da stehen. Nur so konnten sie vorangehen. Nicht, weil sie dachten, es wäre ja gut, muss ja mal ein Missionar unterwegs sein, um den anderen das zu sagen, ja, da werde ich mich mal aufmachen. Nein, so nicht. Sondern der Heilige Geist offenbart und bestimmte, wer was zu machen hat. Das ist, ich werde manchmal oft gefragt, ich weiß gar nicht, was meine Gabe ist und was soll ich denn tun? Ich glaube an den Herrn Jesus. Dann gebe ich meistens die einfache Regel von Römer 12. Da steht dann nicht, nämlich geschrieben, begebt eure Leiber, euer ganzes Leben zu einem Opfer in die Hand Gottes. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern in eurem Sinn. Dann werdet ihr erkennen den guten, wohlgefälligen, heiligen Willen Gottes. Dann. Und jeder, Petrus sagt das ja nicht so einfach vom grünen Tisch hervor, sondern er wusste, wovon er dann später redete, als er sagt, ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Denn nur so kann ja Gemeinde Jesu gebaut werden. Nur mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Er wusste, dass jeder eine Aufgabe kriegt von Gott. Aber sie muss von Gott sein. Also beteten sie darüber, was denn der Herr will. Schon im Psalm 86 hat ja auch David gesagt, weise mir, Herr, deinen Weg. Warum deinen Weg? Ja, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Sonst wandle ich nicht in deiner Wahrheit. Weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Die Jünger beteten also um Erleuchtung und warfen im alttestamentlichen Sinne nach ihrer Gewohnheit das Los. Das Los, was dann auf Matthias fiel. Das Loswerfen war eine übliche Art, auch zum Gottesdienst gehörig im Alten Bund. Schon allein am Jom Kippur, 3. Mose 16, können wir das lesen, sollten zwei Tiere erwählt werden zur Versöhnung. Ein Tier sollte geopfert werden und das Blut ins Allerheiligste geführt werden. Das andere Tier sollte in die Wüste geschickt werden. Daher kommt dieser Ausspruch, na, dich schicke ich in die Wüste. Das kommt aus der Bibel, ja, dieser Ausdruck. Wir wissen das oft gar nicht mehr. Dem Azazel. Azazel heißt einfach fortschicken und das Tier kam dann um in der Wüste, in der Einöde, so als dass die Sünde weggeschickt worden ist. Und wie geschah das? Indem man ein Los oder zwei Lose hatte mit dem Namen, mit Azazel und dem anderen Tier und dann wählte man, betete und wählte und dann fiel das eine Los auf dies Tier oder auf jenes Tier. Also das war bekannt, das könnt ihr in 3. Mose 16, Vers 2 und weitere lesen. Aber auch loswerfen sollten sie bei der Landaufteilung. Landaufteilung in 4. Mose 26, Werft das Los und teilt es nach dem Los aus, sagt der Herr. Und Josua tat es dann später auch. Wir lesen das einmal in 4. Mose 26, 4. Mose 33 und auch in Josua 14. Somit taten die Jünger nach den Anweisungen des Herrn im Alten Bund. Und die Entscheidung fiel also auf Matthias. Jetzt waren sie 12. Matthias füllte also den 12. Apostelplatz aus und die Ordnung war hergestellt, damit Gott in der Heilsgeschichte weitergehen konnte. 12 war komplett. Wie später der Apostel Petrus auch der fragenden Menge den Weg zur Erweckung in den Ordnungen Gottes zeigte. Sie fragten ja nach der Predigt zu Pfingsten, ja, was sollen wir tun? Ordnung Gottes, was musst du zuerst tun? Bekenne deine Schuld. Mach das zuerst. Wenn du keine hast, brauchst du gar nicht erst antreten. Aber wenn du doch welche hast, dann sage sie. Sage sie, und der zweite Ordnungsschritt ist, dann lass dich taufen auf dem Namen Jesu. Gib dein ganzes Leben unter seine Führung. Und dann kommt die dritte Ordnung, dann wirst du empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also diese Schritte wurden als Ordnung auch weitergegeben. Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Auch heute gibt es unter den Gläubigen nur immer wieder erweckliche Bewegung, wenn diese Ordnungen eingehalten werden. Buße, Willigkeit, das ganze Leben unter die Führung des Herrn zu stellen und dann Wegweisung durch den Heiligen Geist zu empfangen. Und der dritte Punkt hier ist die Bereitschaft zum Dienen. Gottes Wort will uns zeigen, dass jeder Platz im Reich Gottes in der missionarischen Mitarbeit gefüllt sein soll. Gefüllt sein soll. Jeder Platz, den Gott sieht, der notwendig ist zum Bau des Reiches, muss gefüllt sein. Deswegen hieß es hier auch von dem, der gewählt wird, dass er dorthin ginge an den Platz, den Judas verlassen hat. Der Platz muss gefüllt werden. Obwohl ja Barsabas und auch Matthias noch gar nicht wussten, ob sie gewählt würden, stellten sie sich dienstbar dem Heiland zur Verfügung. Was du willst, Herr, das will auch ich. Ihm wollten sie einfach dienen, gleich welcher Auftrag das sein würde. Beide Kandidaten ließen sich prüfen vom Herrn, denn aufgrund des Gebetes wurden ja beide auch geprüft. Wer ist das? Willst du den erwählen oder den erwählen? Sie wollten sich gerne prüfen lassen und dann auch dahin stellen lassen, wo Gott es will. Gleich wie es auch der Prophet Jesaja ausdrückte, als er doch den Himmel offen sah und den Herrn auf dem Thron und er dann bekannte, ich bin unreiner Lippen und dann kam ein Engel und hielt eine feurige Kohle an seinen Mund, so bist du gereinigt. Wen, sprach der Herr dann, kann ich senden? Wer will mein Bote sein? Und er sagt gleich, ich. Ja, wenn du mich senden willst, dann sende mich. Egal wohin. Und ich bin davon ja überzeugt, dass die Brüder, wo auch immer sie stehen, in welchem Dienst, diesen Dienst nicht freiwillig erwählt hätten. Weil jeder Dienst im Reiche Gottes mit so starken Schwierigkeiten, Anfechtung verbunden ist, dass man ihn freiwillig nicht ausführen wollte und könnte, wenn nicht der Herr dabei ist. Deswegen jeder, der einen Dienst sucht, sagt, bitte prüfe mich und sende mich, wohin du willst. Hauptsache, du bist dabei. Ansonsten kann ich es nicht. So stellten sich diese beiden auch wie Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und das heißt doch auch im Blick auf diesen Text, den wir hier behandelt haben, dass auch wir persönlich uns immer prüfen lassen sollen vom Herrn in dem, was er uns gegeben hat und wo er uns hinstellen will, damit wir auf dem Weg sind, wo wir Frucht bringen können. Ich habe manchmal ermutigend Glaubensbrüdern gesagt, die vielleicht verzagt waren im Blick auf ihren Dienst, weil es da so Schwierigkeiten gibt oder gab, sage ich, eines musst du wissen. Da, wo der Herr dich hingestellt hat, wird dich keiner wegschieben können. Nur da, wo du dich selbst hinstellst, da kannst du weggeschoben werden. Aber da, wo der Herr dich hinstellt, du gehst vielleicht durch Tiefen, wird keiner dich wegschieben können. Und dann gingen sie wieder im Glauben weiter voran. Denn das, die Gaben und Aufgaben, die der Herr austeilt, die begleitet er selber. Und er kann nicht weggestoßen werden. Die begleitet er selber. Und er bringt selber dadurch Frucht, weil es im Johannesevangelium steht, wer in mir ist und ich in ihm, wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Das ist das ganze Geheimnis, auch im persönlichen, im täglichen Leben, wo immer wir stehen. Wir bringen nur dann Frucht, wenn wir sie gewirkt durch den Heiligen Geist bringen können. Ansonsten bringen wir irgendeine Frucht, aber nicht für die Ewigkeit, sondern für die Zeit, und die ist dann vergänglich. Die Jünger waren also, um es nochmal zusammenzufassen, sie waren zur Sendung durch den Heiligen Geist, denn das war ja dann die Folge, ne? Waren sie bereit. Sie warteten, sie hatten die Ordnung eingenommen, und nun, Herr, was willst du tun? Die Sendung darf stattfinden. Und nach Pfingsten lesen wir ja auch gleich, wie sie ausgesandt worden sind. Nur nebenbei gesagt, neulich haben wir gesagt, na ja, der Matthias ist ja nun da gewählt worden, um diese 12 komplett zu machen. Wir hörten nichts mehr von ihnen. Nebenbei gesagt, wir hören danach von der Hälfte der Apostel nichts mehr. Von der Hälfte der 12 Apostel Jesu lesen wir nichts mehr nachher. Das heißt aber nicht, dass sie nicht unterwegs war. Zum Beispiel von Thomas lesen wir nichts mehr. Aber aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass er nach Indien kam. Deswegen gibt es in Indien die Thomaskirche. Die Thomaskirche, und natürlich mit einer Lehre, die sehr streng gewesen ist. Man sah sogar eben den ehelichen Verkehr als unrein an. Und deswegen haben viele nicht geheiratet, und dann vermehrte sich die Kirche in Indien nicht. Ja, aber in der Bibel lesen wir nichts mehr von ihm, auch von anderen nicht mehr, von der Hälfte der Jünger nichts. Das heißt also nicht, wenn wir von ihnen nichts lesen, bedeutet das nicht, dass sie keine Apostel mehr waren. Das können wir nicht so sagen. Wir werden es in der Ewigkeit sehen, wer dann wirklich alles dabei ist. Also, es ging hier um die Neuordnung, um bereit zu sein, ausgesandt zu werden. Soweit zu diesen Versen in der Apostelgeschichte 1, zum Schluss des ersten Kapitels.